In Schriftsprache für unsere fremdsprachigen Gäste. Das, was Kevin erleben durfte, war Evangelisation. Leute haben ihn evangelisiert. Ist ein christliches Schlagwort, manchmal auch ein Unwort. Und trotzdem haben wir es als FEG Altstätten in unser Konzept genommen, in unser Leitbild. Oh genau, Kind. Kind darf natürlich ihr Programm. Das ist prompt vergessen gegangen. Zu emotional war dieses Video, Kevin hat alles vergessen. Evangelisation, wir haben es trotzdem in unser Leitbild aufgenommen, in diesem Prozess vor 2 Jahren, haben gesagt, das soll einer unserer Werte sein. Evangelisation, wir erzählen von Jesus. Wir erzählen von Jesus. Das ist uns wichtig. Und die Grundlage dazu, ich denke, den meisten von uns ziemlich klar, zum Beispiel der Missionsbefehl, wo Jesus seine Jünger aufgefordert hat, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist unser Auftrag. Wir finden, es ist ganz klar, wir sollen evangelisieren. Es ist unser Auftrag, wir wollen diesem Wert höchste Priorität geben. Höchste Priorität darum, weil wir merken, das ist das, was wir am schnellsten nicht mehr tun. Wir brauchen dort viel mehr Kraft und Elan, um diesen Wert hochzuhalten, als bei anderen Dingen. Wie können wir das tun? Es gibt Menschen, die das ganz konkret tun, ganz konkret in alle Welt hinausgehen und dort von Jesus erzählen, als Missionare. In Gegenden, wo Jesus und die Bibel noch nicht bekannt ist. Wir können Evangelisation als Gemeinde leben. Ihr seht da diese Dekoration in 2 Wochen, Heartbeat. Wir als Gemeinde evangelisieren. Wir wollen nach Altstätten und in die Region hinauswirken und von Jesus erzählen. Und wir können als Christ ganz persönlich von Jesus erzählen. Wir können unser Zeugnis erzählen, so wie es Kevin soeben getan hat mit diesem Video. Wir können Bücher verschenken, wie es Sandy getan hat und so anderen Menschen Zugang zu Jesus schenken. Wir können Traktate verteilen, wir können Flyer verteilen. Wir können Menschen einladen zu einem Gottesdienst, so wie viele heute eingeladen wurden und hier sind. Ich kann Jesus verkünden, indem ich zu meinen Werten stehe, meinen Glauben lebe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Christsein zu leben. Und ich möchte hier eine provokative Frage stellen. Warum tun wir uns denn so schwer, Evangelisation zu leben? Warum tun wir uns damit so schwer, von Jesus zu erzählen? Und ich möchte noch provokativer werden, ohne euch zu verletzen. Also wenn es euch verletzt, dann lasst euch sagen, ich meine es nicht so, aber irgendwie eben doch ein wenig. Wir haben gestern und vor einer Woche einen Straßeneinsatz gemacht. Wir haben konkret eingeladen für Heartbeat. Ich war vor einer Woche dabei, gestern nicht, aber so wie ich gesehen habe, es waren einige Leute dabei. Es hat mich sehr gefreut, wie viele Leute bereit waren, einen Straßeneinsatz zu machen. Das ist nicht unbedingt was Angenehmes. Ich empfinde es nicht als angenehm. Und so begeistert, wie ich war, möchte ich heute die andere Frage stellen. Warum waren nur so wenige dabei? Ich habe mir überlegt, was wäre gewesen, wenn wir gestern hier, um welche Zeit hat es begonnen, Miriam? Um 9. Wenn wir gestern um 9 uns nicht getroffen hätten, um auf die Straße zu gehen, sondern uns getroffen hätten für ein Festessen. Oder uns getroffen hätten und jeder, der gekommen ist, hätte ein nagelneues iPhone, Smartphone, Samsung, was auch immer, oder ein Tablet oder einen PC erhalten. Wie viele Leute wären dann gekommen? Ich bin überzeugt, hier wäre nicht Full House gewesen, aber es wären mehr als die Leute da gewesen, als hier waren. Warum tun wir uns so schwer zu evangelisieren? Vielleicht liegt das Problem ja nur bei mir und ich müsste erste Person Singular formulieren und fragen, warum tue ich mich so schwer? Was ist für mich die Schwierigkeit? Es kostet mich immer wieder Überwindung. Es hat mich Überwindung gekostet, vor einer Woche auf die Straße zu gehen und ich habe nur gebrannte Mandeln verteilt und eingeladen zu diesem Anlass. Mit den wenigsten Leuten konnte ich über Jesus reden. Trotzdem fällt es mir schwer. Warum fällt es mir schwer, mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden über Jesus zu sprechen? Für sie zu beten, wenn ich merke, dass sie Nöte haben? Meine Nachbarin, damals noch in Thun, hat mir erzählt aus ihrer Kindheit und sie ist in Tränen ausgebrochen und es hat mich so viel Überwindung gekostet, respektive ich habe es nicht geschafft, letztendlich mit ihr zu beten. Ich habe mich nicht getraut. Warum kostet es uns so viel Überwindung, von Jesus zu reden, Menschen zu Jesus zu führen? Ich erzähle von Jesus. Wir erzählen von Jesus. Warum denn eigentlich? Warum genau erzählen wir von Jesus? Warum eigentlich? Ich denke, es gibt schon Gründe. Ja klar, wir haben es vorher gesehen. Die Bibel sagt es doch. Die Bibel sagt doch, wir sollen von Jesus erzählen. Aber irgendwie traue ich mich halt nicht so. Irgendwie, ich weiß nicht so recht, warum ich das tun sollte. Oder ein zweiter Grund, man tut das halt als Christ einfach so. Viele Christen sind so aufgewachsen, man tut das als Christ. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht so die Lust dazu. Mir fehlt die Überzeugung, ich würde lieber anderes tun. Warum sollte ich eigentlich von Jesus erzählen? Ich habe mich gefragt, wo liegt denn das Problem? Wo liegt das Problem, dass viele Christen sich hier schwer tun? Ich denke, oder ich bin sehr begeistert, wie gesagt, dass so viele Leute mitgekommen sind auf die Straße. Ich hätte das nicht erwartet, weil ich weiß, wie herausfordernd das ist. Warum tun wir uns so schwer? Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Ein paar Gründe, die ich selbst erlebe oder erlebt habe. Es gibt vielleicht weitere in eurem Leben. Angst. Angst, ich könnte ausgelacht werden. Angst, ich könnte an Lebensqualität verlieren. In der Schule, wie schnell wird ein Junge, ein Mädchen gemobbt, weil es sagt, ich bin Christ? Das löst Angst aus. Die erste Stufe von Verfolgung, so wie wir das in der Schweiz erleben, und sie hindert uns daran, von Jesus zu erzählen. Kleiner Selbstwert. Ich, der Benjamin, ich habe doch nichts zu erzählen. Was will ich schon, was habe ich schon zu bieten? Ich kann doch da sowieso nichts bewirken. Fehlendes Know-how. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Ich bin überfordert damit. Ich habe nicht die Gabe dazu. Andere, ein Cello oder eine Ivana, die wie sagt man das in Deutsch, die strotzen vor Selbstvertrauen und vor Gaben und die können das einfach, die können einfach Menschen ansprechen. Die tun das einfach, aber ich habe die Gaben nicht. Oder warum sollte ich es eigentlich tun? Ich bin gar nicht überzeugt davon. Und ich merke, wenn ich so darüber nachdenke, der letzte Punkt, das ist so der springende Punkt. Ich bin überzeugt, wenn wir eine Antwort darauf finden, dann klären sich alle anderen Punkte auch. Wenn ich total überzeugt bin, dass es richtig ist, von Jesus zu erzählen, wenn ich begeistert bin von Jesus, dann werden die anderen Punkte nur noch ein kleines Problem sein. Die Angst wird verschwinden, weil ich mir bewusst werde, Jesus ist mein Gewinn. Ich muss nicht gut dastehen bei den Leuten. Aus dieser Überzeugung heraus kommt eine Selbstverständlichkeit, die meine Angst klein werden oder verschwinden lässt. Mein Selbstwert, ja, ich muss ja nichts zu sagen haben. Jesus hat etwas zu sagen und er will es nun mal durch mich tun. Mein Selbstwert spielt letztendlich keine Rolle und im Gegenteil, Jesus baut meinen Selbstwert auf, weil er mir zeigt, wer ich bin, wenn ich in diese Überzeugung hineinfinde. Mein Know-how, ich habe den Heiligen Geist erhalten als Christ. Er gibt mir das Know-how. Er sagt mir, was ich sagen soll. Er wird mich führen und leiten. Und genauso bei den Gaben. Das ist kein Argument. Der Geist teilt die Gaben aus. Er befähigt uns. Letztendlich hängt alles an dieser Frage, ja warum eigentlich? Bin ich denn überzeugt von diesem Jesus und von einem Leben als Christ oder bin ich nicht überzeugt? Das ist letztendlich die große Frage. Und das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte. Bist du überzeugt von Jesus und seiner Botschaft? Bist du überzeugt, dass die Botschaft der Bibel, dass dieser Jesus der Bibel das Beste ist, was dir geschehen kann oder geschehen ist? Und damit einhergehend die Frage, bist du überzeugt, dass dieser Jesus das Beste ist, was deinem Freund oder deinem Nachbarn geschehen kann? Der jetzt neben dir sitzt, hier auf diesen Stühlen. Oder der zu Hause in der Nachbarswohnung wohnt, mit dem du dich morgen oder übermorgen treffen wirst. Ist Jesus auch für diese Person das Beste, was dieser Person geschehen kann? Habe ich diese Überzeugung oder nicht? Ich denke, diese Überzeugung kann auf zwei Arten zustande kommen. Die eine Art ist die Überzeugung im Kopf. Ich denke, viele von uns sind im Kopf sehr wohl überzeugt. Wenn wir nämlich ins Wort schauen, gehen wir zum Beispiel ins Lukas-Evangelium, Lukas 19, Vers 10, da sehen wir die Botschaft, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, was sein Auftrag wäre oder war. Da sagt er, Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war die Aufgabe von Jesus. Er kam in diese Welt, zu suchen, was verloren ist und zu retten. Und damit meint er die Menschen, die verlorenen Menschen zu suchen und zu retten. Das war das Herzensanliegen von Jesus. Und es ist es bis heute. Dafür brennt er. Dafür hat er sein Leben gelebt. Menschen, die verletzt sind in ihrem Sein, in ihrem Herzen, zu heilen. Menschen, die in ihrem Äußeren, in ihrem Körper verletzt sind, krank sind, Krüppel sind. Er hat sie geheilt. Er wollte Heilung bringen. Menschen, die besessen waren, die gefangen waren. Er hat die Ketten gesprengt, er hat Menschen in die Freiheit geführt, von Dämonen, von Besessenheit befreit. Menschen, die verloren waren, wieder in eine Beziehung zum Vater geführt, zu Gott geführt. Das war sein Herzensanliegen. Und das ging so weit, dass er das nicht nur im Leben gelebt hat, sondern auch im Sterben. Darum ist Jesus gestorben. Hat er nicht nur gelebt, darum ist er auch gestorben am Kreuz. Weil damit war es ihm möglich, Menschen endgültig in diese Beziehung zum Vater zu bringen. Am Kreuz die Sünde der Menschheit zu tragen. Die größte und die schlimmste Krankheit, das Geschwür, das jeden Menschen befallen hat. Das ist sein Anliegen, die verlorenen Menschen, verloren aufgrund der Sünde, zu suchen, zu finden und zum Vater zu führen. Dafür hat er gelebt, ist er gestorben und wieder auferstanden. Das ist das Herzensanliegen von Jesus. Das war seine Mission. Und nun, wir wissen, Jesus ist nun zu Rechten des Vaters. Er ist aufgefahren in den Himmel. Aber Jesus hat seinen Jüngern etwas gesagt. Respektive, er hat dafür gebetet, für seine Jünger, im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, im Vers 18, betet er zu seinem Vater und sagt, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Jesus hat diesen Auftrag, seine Mission, hat er uns Christen übergeben. So wie Jesus in die Welt gesandt wurde, sendet er auch uns. Nicht um die Sünde der Menschheit zu tragen, das ist nicht unser Auftrag, aber das zu verkünden, zu suchen, was verloren ist und zu Gott zu führen, zum Vater zu führen durch Jesus Christus. Er hat uns diese Mission übertragen. Wir dürfen diese Freudenbotschaft in die Welt hinaustragen. Zu den Menschen hinaustragen und sagen, deine Last, deinen Frust, deine Krankheit, dein Leiden, dein kleiner Selbstwert, dein Unvermögen, deine Sünden, all das, wo du einfach unzureichend bist, wo du unfähig bist, darfst du abladen bei Jesus. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist und zu retten. Paulus hat das so ausgedrückt und gesagt, dass wir nun Botschafter an Christi Stadt seien. Und rufen, die Botschaft bringen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag als Christen. Und ich denke, genau hier beginnt dann unsere Grenze. Das ist das, was ich glaube, dass die meisten von uns überzeugt sind. Wenn ich einen Christen frage, glaubst du das? Dann sagt er, ja, das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Ja. Glaubst du, dass er für dich gestorben ist? Ja. Glaubst du, dass du bei ihm gut aufgehoben bist. Und wie ich das glaube? Glaubst du, dass Jesus das Beste ist, was dir geschehen konnte? Ja, das glaube ich. Und darum gehst du hinaus und erzählst das all den anderen Menschen auch. Ja, eigentlich sollte ich. Überzeugung kann im Kopf vorhanden sein und trotzdem bewegt es uns nicht, hinauszugehen. Trotzdem fehlt uns der Motor, der Antrieb, das zu erzählen. Warum? Ich glaube, der Grund ist, es gibt noch eine zweite Überzeugung. Eine Überzeugung im Herzen. Sind wir auch im Herzen davon überzeugt? dass Jesus das Beste ist, was uns geschehen konnte. Und dazu möchte ich eine weitere Bibelstelle mit uns nachschlagen. Wir durften vor 2 Wochen schon tiefer in diesen Text eintauchen mit Gerrit. Er hat das wunderbar ausgebreitet. Ich werde gar nicht mehr allzu tief darauf eingehen müssen. Wer den Gerrit nicht gehört hat vor 2 Wochen, hört ihn nach auf der Webseite. Die Predigten sind online. Gleichzeitig könnt ihr die neue Webseite entdecken. 2 Fliegen auf einen Streich. Es ist die Geschichte des Gelähmten, der zu Jesus gebracht wird. Markus Kapitel 2, ich lese ab dem 1. Vers. Und nach etlichen Tagen ging er, das ist Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Was ist geschehen? Jesus war wieder im Land in Kapernaum, dort wohnte der Petrus, und offensichtlich kannte man ihn schon. Man hat seine Verkündigung schon gehört und seine Verkündigung wurde stets begleitet von Wundern, von Heilungen und die Leute wollten diesen Jesus hören. Sobald man wusste, der ist wieder da, rannte man hin und wollte diesem großartigen Lehrer zuhören. Die Leute hatten bereits erlebt, was es bedeutet, wenn Jesus predigt. Und so ist es auch kein Wunder, dass etliche Leute einen Gelähmten brachten. 4 Leute haben ihn getragen und die wollten auch zu diesem Jesus. Ich vermute mal, dass unter diesen etlichen Leuten einige waren, die erlebt haben, wie Jesus schon geheilt hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass einige dieser Träger oder einer dieser Träger sogar selbst von Jesus geheilt wurde und nun sagte, hey, Anton oder wie du auch immer heißt, du bist gelähmt, aber Jesus kann dir helfen. Wir bringen dich zu Jesus. Wir sind überzeugt, Jesus wird dich heilen. Er kann dich heilen. Und so schleppen sie diesen gelähmten Mann zu Jesus aus einer Überzeugung heraus. Sie haben eine Überzeugung im Herzen und wissen genau, das Beste, was diesem Mann geschehen kann, ist, dass wir ihn zu Jesus bringen. Und so kommen sie zu diesem Haus, wo Jesus predigt. Und spätestens da wäre ich entmutigt gewesen. Der Eingang ist verstopft, ich komme nicht rein. Wir bringen da einen Gelähmten, aber niemand macht Platz. Jeder ist sich selbst der Nächste und will zuvorderst stehen, sie kommen nicht rein. Ich glaube, ich persönlich, ich wäre vor dem Haus stehen geblieben und hätte gesagt, nun, dann warten wir halt in der prallen Sonne. Vielleicht entdeckt uns Jesus beim Hinausgehen. Und da staune ich darüber, was diese 4 Freunde getan haben. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematten herab, auf welcher der Gelähmte lag. Sie scheuen keine Mühe, keinen Aufwand, auch keine Kosten. Ich nehme an, das Dach musste wieder repariert werden. Sie finden einen Weg, weil sie so überzeugt sind, dieser Mann muss jetzt zu Jesus. Es kann nicht sein, dass wir hier noch Stunden in der Sonne stehen. Dieser Mann muss zu Jesus. Jesus will ihn heilen. Der muss zu ihm auf den Operationstisch, wie es Gerrit gesagt hat. Der will ihn operieren. Ich finde das faszinierend, wie sie diese Überzeugung mitgenommen haben, diese Männer. Und eigentlich wurden sie massiv enttäuscht. Sie kamen in der Erwartung, wir bringen den zu Jesus und der heilt. Wir werden ein Wunder erleben. Und was tut Jesus, als der Kranke da hinabgelassen wird? Als Jesus aber ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie langweilig, wie entmutigend. Wir wollen diesen Mann gehen sehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ihnen auch bewusst gewesen, was das bedeutet. Aber sie sind nicht gekommen, damit er Sündenvergebung erlangt. Sie wollten ein Wunder sehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie im ersten Moment enttäuscht waren, auch der Gelähmte. Diese Hoffnung, endlich wieder gehen zu können. Und Jesus heilt ihn nicht. Er sagt nur, deine Sünden sind dir vergeben. Aber es hat etwas anderes ausgelöst. Und zwar bei den Schriftgelehrten, die da waren. Sie wurden nämlich stinkig. Sie haben sich gefragt, wie kann der nur sowas sagen? Das ist Blasphemie. Nur Gott kann Sünden vergeben. Es saßen dort aber etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Die haben sich gesagt, was ist denn das für ein falscher Lehrer? Nur Gott kann Sünde vergeben. Wie kann der es sich anmaßen, Sünde zu vergeben? Und nun kommt das gewaltige Wirken von Jesus. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr Jesus auf diese Frage geantwortet hättet? Was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, etwas, was nur Gott sagen kann oder zusprechen kann? Oder ist es leichter zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Beides liegt nicht in unserer Macht. Beides ist göttlich. Beides kann nur Gott bewirken. Und was tut Jesus, um zu beweisen, dass er Gott ist und dass er in der Autorität Gottes auftritt, dass er sowohl Sünden vergeben kann, als auch heilen kann, heilt er den Gelähmten und bezeugt damit, auch das, was ich vorher getan habe, ist Tatsache. Ich habe die Sünden vergeben und ich habe ihn gesund gemacht. Und er bezeugt sich damit selbst als Messias. Jesus kann Sünden vergeben und er kann Menschen heilen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Das ist die Aufgabe von Jesus. Und das hat er hier getan. Die Überzeugung dieser Freunde wurde letztendlich nicht enttäuscht. Sie durften erleben, wie diesem Mann geholfen wurde. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern bis ins Innerste. Er hat Sündenvergebung erlangt. Das ist das, was der Mann wirklich gebraucht hat. Angenommen, er hätte den Mann nur geheilt, aber ihm die Sünden nicht vergeben. Dieser Mann würde irgendwann getrennt von Gott in die Ewigkeit gehen. Zwar gesund, aber in die Hölle. Er hat diesem Mann noch viel mehr geschenkt. Das, was er wirklich braucht. Sündenvergebung, um wieder Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und körperliche Heilung, um das Leben auf dieser Erde wieder anständig leben zu können. Und ich möchte euch wieder diese Frage stellen. Bin ich überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was mir geschehen kann, geschehen ist? Bin ich überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was meinem Nächsten geschehen könnte oder geschehen ist? Wir erzählen von Jesus aus Überzeugung. Ich glaube, das ist die einzige Motivation, die eine schöne Evangelisation ermöglicht, die eine ungezwungene, eine freie Evangelisation ermöglicht, aus der Überzeugung heraus. Wenn ich von meinem iPhone erzähle, dann mache ich das, weil ich begeistert bin von Apple. Wenn ich für ein Surface-Tablet von Windows Werbung machen müsste, ich würde nicht mal verstehen, warum ich das tue. Sorry, Jonas. Ja, es muss doch aus Überzeugung geschehen. Und so wie wir das so oft mit kleinen Dingen tun im Alltag, genauso ist es auch im Glauben. Evangelisation muss aus Überzeugung geschehen. Wovon das Herz übergeht, sprudelt der Mund über. Das ist Evangelisation. Nun stellt sich vielleicht die Frage, wenn ihr hier drin sitzt und sagt, aber ich habe diese Überzeugung nicht im Herzen. Wie oft muss ich schon sagen, mir fehlt die Überzeugung. Ich kann heute die Überzeugung haben und in einer Woche merke ich, sie fehlt mir. Nächsten Freitag ist wieder Straßeneinsatz. Wie kann ich zu dieser Überzeugung kommen? Die Menschenmenge, wahrscheinlich auch diese vier Freunde, die ihren Kollegen getragen haben, die waren begeistert und überzeugt von diesem Jesus. Warum? Ich bin überzeugt, sie haben Jesus bereits erlebt. Sie hatten Jesus erlebt, zumindest haben sie Erlebnisberichte von anderen gehört. Und diese Überzeugung, die auf Erleben beruht, hat etwas bewegt in ihrem Herzen. Das war der Antrieb, das war der Motor, warum sie ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Und so komme ich zum Schluss. Überzeugung erwächst daraus, dass ich es erlebe. Und das deckt sich mit der Bibel. wenn wir in die Bibel schauen, Glaube ist nicht Kopfsache. Glaube ist immer etwas, das das Herz berührt, das erlebbar sein muss. Und das ist eine herausfordernde Tatsache. Wir können uns alle selber prüfen und fragen, erlebe ich meinen Glauben oder glaube ich ihn nur im Kopf? Und wenn du sagen musst, eigentlich geht mein Glaube nur im Kopf ab, dann liegt etwas im Argen. Dann müsstest du mal genauer hinschauen, warum erlebe ich denn den Glauben nicht? Wir haben in der Bibel so viele Verheißungen, Dinge, die Auswirkungen haben auf das Geschehen im Alltag. Da muss etwas passieren. Glaube muss erlebbar sein, sonst ist es ein toter, ein gehinderter Glaube irgendwo. Glaube muss erlebbar sein. Überzeugung erwächst aus dem Erleben. Erlebst du, dass Jesus sich um dich sorgt? Erlebst du, dass du bei Jesus gut aufgehoben bist, dass er dein sicherer Fels in stürmischer Brandung ist, dass du ihm komplett vertrauen kannst. Evangelisation ist nicht einfach ein Konzept oder eine Methode. Es erwächst aus einer Überzeugung, aus einem Erleben von mir. Und hier ist die Frage, gebe ich denn Jesus auch die Möglichkeit, ihn zu erleben? Diese vier Freunde haben gehandelt. Aufgrund ihrer Überzeugung und ihres Erlebens haben sie gehandelt und Jesus die Möglichkeit gegeben, ihn weiterhin zu erleben. Sie haben Zeit investiert, sie haben diesen Mann genommen, dorthin getragen, sie haben Körperkraft investiert und sie haben vielleicht sogar Kosten riskiert, als sie dieses Dach abgedeckt haben. Zumindest mussten sie es wahrscheinlich wieder zudecken, falls das möglich war, so schnell. Sie haben sich investiert, um diesen Jesus wiederum zu erleben. Es hat mal ein Mann sich bei seinem Kollegen beschwert über seine Frau. Soll es ja geben. Sie saßen zusammen in einem Pub und er hat ihm erzählt, schau mal, ich bin nun 5 Jahre verheiratet, aber ich erlebe meine Frau irgendwie nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. Meine Frau, stell dir vor, meine Frau, die redet fast nie mit mir. Ich kriege sie fast nie zu sehen. Ich spüre sie nicht. Da ist keine Zärtlichkeit mehr vorhanden. Man könnte eigentlich sagen, es ist, als ob sie nicht da wäre. Wenn ich ins Ehebüchli schaue, dann sind wir verheiratet, ich habe einen Trauschein, aber ich erlebe meine Frau nicht. Und sein Freund war tief betroffen über diese Aussage. So betroffen, dass er am nächsten Tag diese Frau aufgesucht hat und mit ihr reden wollte. Und diese Frau hat ihm bestätigt und gesagt, ja, das stimmt. Mein Mann nimmt das richtig wahr. Wir sind zwar verheiratet, aber unsere Ehe sieht nicht sehr gut aus. Wir reden nicht viel miteinander. Aber weißt du, wo das Problem liegt? Das Problem liegt dort, dass sich mein Mann für sein Handy, für seine Musik, für seinen Computer, seine Freunde interessiert und mir gar nicht zuhört. Er hat keine Zeit für Dialog mit mir. Es ist so, wir sehen uns praktisch kaum. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er 10 bis 12 Stunden am Tag arbeitet, seine Hobbys pflegen will, seine Beziehungen pflegen will. Und wenn er zu Hause ist, dann braucht er Zeit, um selber abzuschalten. Und es ist so, wir haben fast keine Zärtlichkeit mehr in unserer Ehe. Seit Wochen, ja Monaten. Aber ich vermute, es liegt daran, dass wenn er mal Zeit hätte, geht er in den Ausgang, schläft bei Kollegen, er lässt mich links liegen. Wir haben zwar eine Ehe, aber es ist so, als ob wir gar nicht verheiratet wären. Und ich vermute mal, und ich weiß es aus Gesprächen, viele Christen leben ein solches Christsein. Sie beklagen sich darüber, dass sie Gott nicht hören, dass sie ihn nicht sehen, dass sie ihn nicht spüren, ihn nicht erleben. Es wäre fast so, als ob sie nicht Christ seien. Aber wenn wir Gott fragen, dann würde er uns zeigen, an mir liegt es nicht. Ich möchte reden, ich möchte mich zu erkennen geben. Ich möchte, dass dieser Mann, diese Frau mich erlebt. Aber diese Person ist so absorbiert, sie gibt mir gar keine Chance. Ich möchte nicht sagen, Gott kann nicht durchdringen und solche Menschen wachrütteln. Das liegt in seiner Möglichkeit, absolut. Aber es ist unsere Aufgabe als Christen, die Nähe zu Gott zu suchen. Wir hatten die letzten 3 Tage Ältestenratretrette und wir haben am Donnerstagabend über einen Text aus Johannes nachgedacht zum Thema Jüngerschaft. Das ist das Thema, was uns im Moment beschäftigt im Ältestenrat für dieses Jahr. Und da haben wir den Text aus Johannes 15 gelesen. Ich möchte da 2 Verse daraus vorlesen. Johannes 15, 4 und 5. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das hat Jesus gesagt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr aber verbunden bleibt mit mir, in Beziehung mit Jesus bleibt, seine Nähe sucht, dann werdet ihr Frucht bringen. Und wisst ihr, was diese Frucht ist? Diese Frucht ist es, zu erleben, dass sich diese Verheißungen der Bibel erfüllen in meinem Leben. Diese Frucht ist, dass ich den Glaube erlebe, dass er nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch in meinem Herzen, in meinem Leben. Heißt, wenn ich Gott erleben will, ich muss die Nähe zu Jesus suchen. Sonst laufe ich in Gefahr, und zwar zu 100%, dass mein Glaube ein toter, ein nicht erlebbarer Glaube wird. Wie gewinne ich Überzeugung im Herzen? Ich muss Jesus erleben und das kann zu 99%, sofern Gott nicht anders wirkt, nur dadurch geschehen, dass ich mich ihm ausliefere. Die Nähe zu ihm suche und er so auch die Nähe zu mir halten wird. Ich bin überzeugt, wenn wir Jüngerschaft leben, Nähe zu Gott, dann werden wir die Überzeugung gewinnen zur Evangelisation. Klar, es wird auch dann noch herausfordernd sein. Wir dürfen nicht vergessen, da ist ein geistlicher Kampf dahinter. Da ist jemand, der verhindern will, dass andere Menschen von Jesus hören, was Jesus für uns getan hat. Und darum noch 2 weitere Punkte, die mir helfen können in dieser Überzeugung. Um diese Herzensüberzeugung beten, dafür bitten. Mir kommt immer wieder in den Sinn, wie Jesus über die Menschen gedacht hat. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus hatte den total geistlichen Blick auf die Menschen. Und es jammerte ihn zu sehen, wie sie verloren sind. Jammern, ein griechisches Wort, das heißt, ihm drehte sich der Magen, die Gedärme um. Es war ihm zum Kotzen. So sehr hat ihn das Elend dieser verlorenen Menschen beschäftigt. Und wenn es um Evangelisation geht, dann wird das immer wieder zu meinem Anliegen, dass wir darum beten, dass wir darum beten, dass es uns den Magen umdreht, darüber, wie es um die Menschen in Altstädten steht. Ist uns das bewusst? Sind wir wie Jesus betroffen darüber, was mit diesen Menschen geschieht, respektive in welcher Not, dass sie leben, wenn sie Jesus nicht kennen? Lasst uns darum beten, dass wir das erkennen dürfen. Und ein weiteres Gebet, dass wir ganz konkret um Situationen bitten, wo wir evangelisieren dürfen. Und damit meine ich die ganze Palette von Evangelisation. Nicht jedem ist es gegeben, auf die Straße zu gehen und Traktate zu verteilen. Nicht jedem ist es gegeben, eine akademische Diskussion zu führen und zu argumentieren. Nicht jedem ist es gegeben, ein Video, meine Geschichte mit Gott zu machen. Nicht jeder kann auf eine natürliche, angenehme Art und Weise ein Buch verschenken oder jemanden einladen zum Gottesdienst. Aber jeder von uns wird auf irgendeine Art und Weise Zeugnis geben können. Und ich bin überzeugt, ich habe selber genug erlebt, wenn wir um solche Situationen beten, werden wir sie erleben. Es ist ein gefährliches Gebet. Wir müssen Jesus nicht 2-mal bitten, dass er uns solche Situationen gibt. Und ich bin manchmal als Jugendlicher überfordert worden, weil ich das gebetet habe und es tatsächlich eingetroffen ist. Und dann kommt dann der 2. Punkt, nutze ich die Situation auch? Also lasst uns auch gleich um Kraft und Motivation beten, diese Situation dann auch auszunutzen. Augustinus, der Kirchenvater, soll gesagt haben, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Wenn du die Überzeugung nicht hast, wie willst du jemand anderen überzeugen? Wenn ich selber nicht brenne, kann ich kein Feuer entzünden. Die Aufmerksamen unter euch, die haben schon gemerkt, auf euren Stühlen hat es ein Streichholz. Auch oben auf den Tischen sollt ihr Streichhölzer legen. Hinten im Spalt oder hinter dem Polster auf dem Stuhl, nehmt mal alle das Streichholz hervor. Das müsst ihr auf jedem Stuhl eines haben. Und sonst auf dem leeren Nachbarstuhl daneben. Haltet das mal hoch, das Streichholz. Stellt euch vor, das seid ihr. Ihr seid dieses Streichholz. Der Sinn und Zweck eines Streichholzes ist es zu brennen und andere Dinge zu entzünden. Entzündet mal eurem Nachbarn die Haare. Auch wenn ihr das wollt, es geht nicht. Ihr brennt selber nicht. Ich kann noch so durch die Luft fahren, ich kann da über den Notenständer. Es geschieht nichts, es entzündet sich nichts. Was braucht es, um diese Überzeugung zu erhalten? Ich brauche die Nähe zu Gott. Ich muss wirklich ganz nahe gehen. Und dann beginne ich zu brennen. Dann kann ich andere Dinge entzünden. Und nun möchte ich euch bitten, greift mal vorne unter den Stuhl. Es hat nämlich einige Christen unter euch, die diese Beziehung zu Gott haben. Es müsste im vorderen Bereich des Stuhles sein. Auch oben hat es einen präparierten Stuhl. An fünf Orten, fünf Christen müsste es haben unter unseren Reihen. Sonst greift doch mal unter den Nachbarstuhl. Und jetzt möchte ich die Christen unter euch bitten, dass ihr mal ganz nah zu Jesus geht. Geht mal ganz nah zu Jesus und lasst euch entzünden. Lasst euer Herz brennen und lebt Evangelisation und bringt diese Flamme zu eurem Nachbarn, zu eurem Freund, der neben euch sitzt. Gebt ihm Gott weiter. Lasst uns hier in der Gemeinde evangelisieren und diese Botschaft weitergeben. Genau das ist Evangelisation. Und ihr habt es gemerkt, einige von euch haben das bekannte Spiel schon gemacht, wie lange schaffe ich das Zündholz am Brennen zu erhalten? Genau das ist Jüngerschaft. Ich will so lange wie möglich brennen. Und aus sich selbst höre ich irgendwann auf zu brennen. Ich brauche immer wieder diesen Kontakt, diese Nähe zu Gott. Und hier hinkt dann das Beispiel, das Zündholz kann ich nur einmal entzünden. Gott entfacht diese Überzeugung immer wieder in uns. Und wir dürfen diese Überzeugung hinaustragen. Das ist Evangelisation. Wir erzählen von Jesus aus Überzeugung. Wie gelange ich zu dieser Überzeugung? Ich muss Jesus erleben. Und das geht nur aus der Nähe zu Jesus. Lass uns diese Nähe leben. Ich möchte gerne beten zum Abschluss. Jesus, ich bin so dankbar, dass unser Glauben ein Glauben ist, wo erlebbar ist, wo wir so ganz einfach dürfen prüfen und jederzeit erkennen, es ist wahr. Es ist wahr, was in der Bibel steht und wir dürfen das weitergeben als Überzeugung. Und so bitte ich dich um die Überzeugung für jedes Einzelne von uns. Du weißt, wo wir oft die Überzeugung nicht haben, wo wir anstehen. Ich bitte dich, dass wir parat sind, die Kraft und den Mut haben, anzuschauen. Einzugestehen, wenn unser Glaube vielleicht nur ein Kopfglauben ist und zu einem Herzensglauben, zu einer Herzensüberzeugung zu gelangen. Amen.